Dies ist der neue Normalreport, der Podcast, der versucht zu definieren, wie wir als Gemeinschaft nach der Krise zusammenleben wollen. Von und mit Alexander Göbel. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge von der neue Normalreport. Stichwort Demokratie, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Die USA lassen als Führungsmacht gerade mächtig aus und alle Welt schaut eigentlich auf Europa, wie es sich auch gehört. Allein die EU zeigt uns jetzt leider wieder ihr zutiefst bürokratisches, wahres Gesicht. Oh, und das ist so schade, weil die Idee des vereinten Europas so wichtig ist und eigentlich die einzige und richtige für uns alle. Aber natürlich, es ist schwer, gerade mal 25 Jahre alt in dieser Form. Also wir müssen noch geduldig sein. Was nicht bedeutet, dass wir uns nicht darüber beschweren, dass die Europäische Union sich offenbar ein Beispiel genommen hat an allen Bürokratien in Europa und jetzt versucht, das größte bürokratische Konstrukt herzustellen. Und das ist wirklich traurig und schade. Die Ideen sind richtig und gut, aber das Tempo, Leute, das Tempo erinnert an Zeiten von Schreibmaschinen, Stempelmarken und Blaupapier. Allein es ist 2020, wir wollen, dass was weitergeht. Dennoch eine riesige Chance für die Europäische Union, denn jetzt geht es natürlich ums Geld, ums Eingemachte, um Eurobonds, um Corona-Bonds und so weiter. Vor allem die Italiener, nona, betteln regelrecht darum, an diese Kohle ranzukommen, während natürlich, und da glaube ich, hat es auch die EU ziemlich schwer im Moment, alle anderen meinen, ja, so geht's doch nicht, nur weil die so ein Chaos haben und gefühlte 13 Mal im Jahr eine neue Regierung wählen, sollen wir alle jetzt dafür bezahlen, dass die nicht vorbereitet sind. Nur vorbereitet war kaum jemand von uns, wenn man mal von Singapur und ein paar anderen Staaten absieht. Also insofern können wir Italien allein diesen Vorwurf nicht machen. Was die Demokratie in Italien betrifft, da müssen wir schon nochmal sprechen. Oder wie es die Politikerin so gerne ausdrücken, da gibt es Gesprächsbedarf, nicht wahr? Also so geht das nicht weiter. Und ich denke, dass die Italiener auch jetzt mal ihren Arsch hochkriegen müssen. Vom Arsch hochkriegen werden wir nachher noch sprechen. Aber eines steht ja wohl fest. Sie sagen, dass die Infektionsrate in Italien deshalb so groß ist und vor allem war, jetzt sind die Zahlen ja Gott sei Dank runtergegangen, weil sie noch in Großfamilien wohnen, weil natürlich Gefährder und Gefährdungsgruppe Nummer 1, nämlich die Alten über 65, alle noch im Familienverbund leben. Oh gut, jetzt vielleicht nicht alle, aber sehr viele. Das ist nun mal Tradition. Und wir finden das doch eigentlich gut. Wir betrauern doch immer das Ende der Großfamilie. In Italien findet es noch statt. Jetzt zahlt sie gerade einen hohen Preis, die italienische Großfamilie. Was allen gleich ist, ist die Kapitalisierung des Gesundheitssystems, die sich da gerade rächt. Also dieses ewige Beschneiden und noch mehr runterrechnen unserer Gesundheitssysteme, und das wird uns jetzt gewahr, ist ein Schuss ins Knie, der wirklich, wirklich wehtut. Das geht halt nicht. Ja gut, wir kennen das ja auch aus Österreich. Ja gut, dann haben wir halt einige viele Betten, die mehr oder weniger permanent leer stehen, aber wir leben auch in einer Zeit der Pandemien, sehen wir ja jetzt. Und meine Güte, Covid-19 wird nicht das letzte Virus sein, das uns überfällt. Wir müssen gewappnet sein und gewappnet heißt, dass wir eben genug Betten, genug Beatmungsgeräte und genug Schutzanzüge, Schutzmaßnahmen, Masken für unsere First Responder, für unsere Helden, für unsere Helfer und Helferinnen zur Verfügung haben, auch wenn sie Jahr um Jahr, Gott gebe uns das, für nichts gelagert werden und nicht gebraucht werden. Irgendwann werden sie gebraucht und dann ist das Gold wert. Ich erinnere an jüngste Ladungen aus China, die sich als absolute Schwachsinn herausgestellt haben. Das Zeug war nicht zu gebrauchen und China ist nicht Amazon, da kannst du nicht zurückschicken. Also da sollten wir uns schon tunlich um uns selbst kümmern. Aber zurück zur Demokratie, die braucht uns jetzt nämlich mehr denn je. Ob das ist Viktor Orban in Ungarn oder die Situation in Polen, der Rechtsruck in Italien, ja, auch der hat eine gewisse Schuld daran, muss man einfach sagen. Und auch Österreich gehörte für viele internationale Medien bis vor noch gar nicht lange Zeit zu jenen Ländern, die von Populisten geführt werden. Okay, das ist jetzt vorbei. In diesen Tagen wird übrigens gerade eine Erinnerungstafel an die Wand einer Mietfinca auf Ibiza angebracht, die an die Rettung der Demokratie in Österreich im Jahre 2019 erinnern soll. Finde ich doch eine nette Geste. Schweden macht uns im Moment Sorgen und zollt uns trotzdem einen gewissen Respekt. Also wir wissen nicht genau, wie wir zu diesem Experiment der sogenannten Herdenimmunität der schwedischen Regierung stehen, die wir doch jetzt seit Monaten hier in Österreich durch schwere, schwere Zeiten der sozialen Distanz, der Disziplin, der Quarantäne, des Eingeschlossenseins gehen. Und das ist nicht einfach wahrlich. Und dann sehen wir Schweden, die führen ein ganz normales Leben, Schulen auf, Kindergärten auf. Aber Social Distancing findet auch in Schweden statt. Und zwar freiwillig. Ein völlig anderer Zugang zur Krise. Der soziale Abstand, der ist ja mittlerweile weltweit angekommen als wirksame Maßnahme zunächst gegen Neuinfektionen. So auch in Schweden, aber eben anders. Der Unterschied: Eigenverantwortung. Eigenverantwortung statt Befehle von oben. Und das ist doch interessant, Leute, oder? Ich wusste gar nicht, dass die Schweden so unglaublich selbstständige Denker sind und in Eigenverantwortung leben. Aber ja, wenn man die Bilder sieht und die Berichte liest, dann scheint das zunächst zu funktionieren. Also ich bleibe da dran, ich werde Sie nach wie vor darüber informieren, was die anders, vielleicht sogar besser gemacht haben, die Schweden, dass wir auch da etwas mitnehmen ins neue Normal. Etwas, was wir aus unserem Verhalten jetzt lernen können, nämlich, dass wir es können in Eigenverantwortung, auch wenn wir zunächst einmal Befehle oder Maßnahmen, Vorgaben, um es mal so zu nennen, von unserer Regierung gebraucht haben, aber dann waren wir gut. Wir stehen gut da, wir machen das super. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Und ich als vierfacher Vater bedanke mich dafür, bei Ihnen allen, dass wir so gut sind. Und wir schauen uns das dann an, wie wir das mit den Schweden analysieren. Ein Oxford-Professor arbeitet an einem Impfstoff und ist offenbar so überzeugt davon, dass er tatsächlich in den Raum stellt, das Gegenmittel zu Corona sei bereits im September dieses Jahres anwendbar und erhältlich. Jawohl, September, das wäre, ja, wie wäre das? Wollen wir kurz schwelgen miteinander? Das wäre super, mega, wahnsinnsaffengeil. Und da sage ich vor allem als Künstler, weil wir alle sprechen darüber oder können es uns eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll, dass Menschen mit Maske im Kabarett sitzen und wir eigentlich nicht wissen, lochen die jetzt, schlafen die schon, ich sehe nur Masken. Also für uns ist das heftig. Auch eine Kulturministerin mit der Frau Lunacek, die tatsächlich vorschlägt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass doch die Theater nach Möglichkeit keine Stücke auf den Spielplan setzen, die Kampf- oder Liebes- oder andersartige Szenen in sich tragen, die körperlichen Kontakt brauchen. Ja, hallo, geht's noch, Ulrike? Ich meine, nicht, dass das eine Unmöglichkeit wäre, aber hallo, hier geht es um Theater, hier geht es vor allem gar nicht um uns, Schauspieler, sondern es geht um das Publikum. Frau Lunacek geht offenbar davon aus, dass das Publikum A. sowieso da ist, B. frisst, was es vorgesetzt bekommt und C. das dann auch gut findet, weil das war ja ein Corona-gerechtes Stück, was wir da gesehen haben, wo links eine in der Ecke steht und rechts eine und sie schreien sich über 25 Meter an, ich liebe dich. Das ist es nicht. Da müssen wir nochmal in die Volkshochschule gehen, Frau Lunacek. Kultur und Kunst römisch 1 und nochmal genau nachdenken, was wir hier eigentlich meinen. Klammer auf, Fehlbesetzung? Fragezeichen, Klammer zu. Okay, also, wir kommen zurück zu dem Mann in Oxford. Der sagt nämlich im Gegensatz zu anderen Teams, die ihre Mittel zum Beispiel an etwa 100 Menschen so im Schnitt austesten, behauptet dieser Professor Adrian Hill aus Oxford, dass er und seine Forscherinnen ab Ende Mai Tests vorhaben an über 6.000 Menschen. 6.000 Menschen in Oxford. Wo sie die herbekommen, weiß ich nicht, aber er wird ja wohl nicht lügen, der Herr Hill. Das Oxford-Team, lese ich, hat den Impfstoff bisher an lediglich 6 Rhesusaffen getestet, indem sie die Primaten mit Covid-19 infiziert und dann in der Folge mit eben ihrem neuen Impfstoff behandelt haben. 28 Tage später waren alle 6 Rhesusäffchen wieder gesund. 28 Tage später. Und munter, hätte ich jetzt fast gesagt, aber da bin ich mir nicht so sicher. Ich bin nämlich angesichts dieser Geschichte gerade extrem verunsichert. Angesichts der weltweiten Pandemie, weil sich meine tief liegende Abneigung gegen Tierversuche jetzt einer heftigen Prüfung ausgesetzt sieht. Wir müssen uns eingestehen, auch wenn es schwerfällt, es gibt einfach Situationen, in denen wir abwägen müssen, Verhältnismäßigkeiten überprüfen und mitunter schwere Entscheidungen treffen müssen. Es ist so eine Art Sophie's Choice, eigentlich furchtbar. Aber da lauert natürlich auch eine schwere philosophische Frage, die es zu klären gilt, für alle Zukunft, für unser Danach, für das neue Normal. So, umso wichtiger natürlich, dass wir bei der nächsten viralen Herausforderung besser, viel besser aufgestellt sind, und zwar weltweit. Und dass wir alle Kräfte in der Welt konzertieren können beim Kampf gegen das neue Virus, was immer es sein wird. Und diese lokalen Leerläufe, die wir gerade erleben, die sind ein Verbrechen an der Menschheit. Denn, Leute, eines ist ja wohl klar, so wie das jetzt abgelaufen ist, geht es nicht. Und zwar nie mehr wieder. Es darf bitte nie mehr wieder passieren, dass das eine Ende dieser angeblich so vernetzten Welt nicht weiß, was das andere Ende macht, wo die stehen, auch mit ihren Erfahrungen, mit ihren Analysen und so weiter. Und irgendwelche Provinzpolitiker aus der Hüfte mal eben so entscheiden, dass es sich bei Covid-19 lediglich um eine ganz normale Grippe handelt. Solche Idioten gibt es ja immer noch. Und die Menschen auffordern, tatsächlich auffordern, ganz normal weiterzumachen, mit Händeschütteln und Bussi-Bussi geben und fest umarmen beim heiligen Corona. Leute, so geht es nicht. Da müssen wir lernen für unser neues Normal. Und das ist wieder eine Chance. Jawohl, Wir haben einen Missstand entdeckt. Das ist doch schon mal ein großer Sieg, um nicht zu sagen ein Triumph. Und können ihn jetzt beseitigen. Das ist gut. So, die Oxford-Leute liegen natürlich ganz gut im Rennen mit dieser Prognose, wobei wir nicht alles über alle Forscher der Welt wissen. Schon gar nicht, wo die Chinesen gerade stehen. Was machen denn die anderen? Habe ich mir gedacht. Und hier ist etwas Bemerkenswertes. Denn die New York Times berichtet, dass die behandelnden Ärzte im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, eines der hoch angesehenen, sehr respektierten medizinischen Zentren in den USA, nunmehr ihre Covid-19-Patienten mit, Achtung, weiblichen Hormonen behandeln. Und zwar deshalb, weil Frauen in der weltweiten Statistik erstaunlich viel besser wegkommen als Männer. Also Frauen haben offenbar die besseren Grundvoraussetzungen, um die Krankheit schon bei Beginn zu bekämpfen, sodass es, so heißt es hier, erst gar nicht zur Erkrankung kommt. Und nächste Woche, so schreibt die Times, werden Ärzte aus Long Island, New York, damit beginnen, Männern ein weiteres Hormon zu spritzen. Und zwar weibliche Hormone, die vornehmlich bei Frauen vorkommen. Also nicht nur das gemeine Östrogen, das wir alle kennen, das Gegenstück zum Testosteron, sondern auch Progesterone, dass ich das richtig lese, Progesteron wird dann gespritzt. Und dieses Hormon hat angeblich, so sagen die Ärzte dort, stark entzündungshemmende Wirkung und kann eine Überreaktion des Immunsystems verhindern. Dr. Sandra Gandeharin ist dort die Leiterin dieser Studie und die meint, dass 75% jener Patienten, die an Atmungsgeräten hängen, Männer sind. Sie meint weiterhin, wir wissen doch alle, dass schwangere Frauen, die normalerweise ein eher schwächelndes Immunsystem haben, aber hohe Grade an Östrogen und eben Progesteron besitzen, dazu tendieren, eben nur mal so leichte Auswirkungen der Krankheit zu verzeichnen und nicht ins Spital müssten und schon gar nicht an die Beatmungsgeräte. Wenn das so wäre, ist es natürlich ein Durchbruch. Frauen sind also an sich geschützter, Schwangere sind geschützter. Also haben wir uns gedacht, sagt die Doktorin, wir versuchen es mit weiblichen Hormonen bei Männern. Auch deshalb, weil, das verstehe ich schon, aus China ja Statistiken kamen, nach denen weitaus mehr Männer an Corona dort gestorben sind als Frauen. Und zunächst ging man in den Analysen davon aus, dass dem das Rauchen zugrunde liegt. Also dass chinesische Männer sehr viel rauchen und wahnsinnig viel mehr rauchen als chinesische Frauen. Aber dann kamen die Zahlen aus Italien, wo die Männer bei weitem nicht so viel rauchen wie in China, oder aus New York, wo das Rauchen ja quasi abgeschafft ist. Und dort aber eben in New York nahezu doppelt so viele Männer als Frauen bisher an der Seuche gestorben sind. Das gibt doch zu denken. Okay, haben Sie gesagt, unser Forschungsteam, jetzt wird also den Männern in Amerika Östrogen gespritzt und man beobachtet sie genau, wie sie darauf reagieren, vor allem wegen der Nebeneffekte. Die sind nämlich folgende: Es kann, heißt es hier, zu, und ich zitiere, besonderen Sensibilitäten im Brustbereich kommen, beziehungsweise zu Hitzewallungen, meint Dr. Gandeharin. So, liebe Männer. Jetzt kommt unsere Stunde der Wahrheit und die wird sich auf unsere Situation nach der Krise im neuen Normal heftig auswirken. Denn wenn sich das alles bewahrheitet, was dieses Forschungsteam aus LA da jetzt uns erzählt, dann werden wir Männer uns entscheiden müssen zwischen mehr Weiblichkeit oder dem Tod. Und für viele wird das keine einfache Wahl, weil sie doch ach so darauf angewiesen sind, den mega männlichen Macho raushängen zu lassen, oft aus beruflichen Gründen. Und dann in Zukunft kommen sie also ins Büro, tragen BH, beschweren sich über die hohen Raumtemperaturen in den Meetings und fangen bei jeder kleinen Auseinandersetzung sofort an zu heulen. Aber sie sind geschützt und leben gesund und leben. Hallo. Also ich habe mich überprüft. Jederzeit können die mir das Zeug reinspritzen. Ich will leben, ich will gesund sein. Und ich will jetzt keine Frau sein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wann immer wir Männer unseren natürlichen weiblichen Anteilen etwas mehr Bedacht und Raum geben, dass uns das nur gut tun kann. Angesichts der Tatsache, dass Frauen jetzt wirklich, und ich sage es jetzt, martialisch an der Macht sind. Denn wer ist denn die Königin von Europa? Genau, Angel. Und ich warte ja nur drauf, dass Donald Trump aus Entenhausen davon liest und erfährt und sich auch einer solchen Therapie unterzieht und wir alle endlich sein wahres Inneres entdecken. Ja, ich nehme mal an, der Donald ist ja ohnehin nur eine schwache, verängstigte Frau, die nur eines will, nämlich Friede auf Erden und alles soll gut sein und alle sollen sich verstehen. Und ich sage euch was, selbst so eine Frau wäre die bessere Präsidentin als der Donald, der ja ganz offenbar nicht damit zurechtkommt, dass er sich mit all seinem Geld und all seiner Macht und seinem Einfluss keinen Ersatz für seinen offenbar viel zu kleinen, na, nennen wir es mal, den Männlichkeitsbeweis zwischen den weißen Beinen mit den vielen roten Brusteln kaufen kann. Das geht nicht. Was du kriegst, das hast du. Mach das Beste draus. Wobei, also bis zum Präsidenten der USA, das ist schon ziemlich gut. Da braucht es aber eben auch 49% depperte Amis. Oder wie es die Pornodarstellerin Stormy Daniels damals in ihrem Buch beschrieben und so einprägsam uns eingebläut hat, möchte ich fast sagen. Nach einer Nacht mit dem Donald in Las Vegas schrieb sie, sein Ding war kaum zu sehen. Es erinnerte mich an einen Shiitake-Pilz. Na servus, das musst du mal als Führer aller Machos dieser Welt über dich lesen und wegstecken. Aber hier lauert natürlich auch eine Erklärung für sein irritierendes Verhalten, oder? Wie es im Übrigen, hallo, wir nehmen uns da nicht aus, auch bei uns in Europa vorkommt und gar nicht so selten. Also, Männer, ab in die Östrogentherapie, ihr verunsicherten, alkoholgetränkten Offenesser und Lautlacher. Und dann der Wet-T-Shirt-Contest in der Landdisco. Okay, also damit entlasse ich Sie heute mit einer etwas kürzeren Folge von der neue Normal-Report, weil ich glaube, so schlimm kann die Krise nicht sein, dass wir uns nicht auch ein wenig Unterhaltung, um nicht zu sagen mal ein lautes Lachen gönnen. In dem Sinne, macht's es gut, ciao, tschüss, bis morgen.